Ja, guten Morgen wieder lang. Schon für mich eine Riesenfreude, von Thun hier hochzukommen. Bringe ich liebste Grüße aus der EFG Thun mit. Freue mich sehr auf die Zeit hier mit euch. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für im Sommer. Und zwar geht es heute nicht um Weihnachten, aber ich möchte euch mit dem Bild etwas erklären. Hier ist eine Geburtsszene von Jesus dargestellt, so wie wir es an Weihnachten auf vielen Krippenspielen oder auf Abbildungen sehen können. Genau so dargestellt, wie es in der Bibel beschrieben ist. Wie es in der Bibel beschrieben ist? Fragezeichen. Ich mache jetzt keine Abstimmung hier drüber, aber ich bin überzeugt, dass ein Grossteil von euch wahrscheinlich würde sagen, mal, das ist es so, die Szene, so wie sie da dargestellt ist, genau so ist sie in der Bibel beschrieben. Leider muss ich euch enttäuschen, weil in diesem Bild hier haben sich mindestens 4 Fehler eingeschlichen, und zwar schon nur, wenn es um Könige auf diesem Bild geht. Und zwar erstens, und in der Bibel ist nie ein Rede davon, dass die drei Männer aus dem Morgenland, wo sie kommen, In der Bibel ist nie ein Rede davon, dass es 3 Männer waren, die aus dem Morgenland zur Krippe von Jesus kamen. Es ist so, dass mindestens 2 waren. Es steht im Plural, aber es könnten gerade 50, 200 oder 100 gewesen sein, die dort kamen. Es waren auf jeden Fall so viele, dass sie ganz Jerusalem in Aufruhr bringen konnten, wo sie nach dem neuen König gefragt haben. Der zweite Fehler, was ich eingestellt habe, in der Bibel ist nie ein Rede davon, dass es Könige waren. Es waren Sterndeuter. In der Bibel steht auch nie davon, dass sie 3 Männer, Melchior, Balthasar und Kaspar, geheissen. Das ist eine Legende aus dem 6. Jahrhundert nach Christus, wo die Namen das erste Mal auftaucht. Und der vierte Fehler und vielleicht der verwirrendste Fakt für euch ist, die Sterndeuter waren bei der Geburt von Jesus gar nicht dabei gewesen. Sondern sie sind erst 2 Jahre nach der Geburt von Jesus auf Bethlehem gekommen und haben Jesus dort in einem Haus besucht. Also die Hirten und die Sterndeuter sind einander bei der Geburt von Jesus eigentlich gar nie begegnet. Vielleicht kratzen sie fast nicht gross, aber andere von euch denken jetzt vielleicht so innerlich, ja, das stimmt doch nicht. Also wenn ich die Bibel bei mir hätte, könnte ich das Haar genau zeigen, dass es 3 Könige waren und bei der Geburt von Jesus sie da waren. Wenn du überzeugt bist, dass es wirklich so in der Bibel steht, wie es hier abgebildet ist, und sonst ein Teil von deinem Gedanken oder Wissensgebäude über die Geburt von Jesus zusammenbricht, dann würde man dem sagen, das ist ein Paradigma. Paradigma ist also etwas, wo du überzeugt bist, dass es so ist, wie du es denkst und fast nicht in dir das anders kannst sehen oder kannst ändern, sogar wenn man dir Fakten präsentiert. Es ist ein Denkmuster, das sich bei dir so hat eingebrannt, dass du es fast nicht anders kannst sehen kannst. Berühmte Paradigmen aus früheren Zeiten sind vielleicht zum Beispiel, wo die Wissenschaftler plötzlich haben gesagt, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Oder dass sich Planeten nicht um die Erde drehen, sondern sich alle Planeten und auch die Erde um die Sonne drehen. Das war zu der Zeit für viele Leute, die 80 waren, total ein Paradigma gewesen. Das geht gar nicht. Und die Leute sind zum Teil auch verfolgt worden, so etwas Unverschämtes haben gesagt. Zurück zum Krippenspiel. Was allerdings mit der Bibel und dem Krippenspiel hier übereinstimmt, ist, dass die Sterndeuter Gold, Weihrauch und Myrrhe haben mitgebracht. Gold ist im jüdischen Kontext ein Symbol für Königsherrschaft, Weihrauch für Göttlichkeit und Myrrhe für Tod oder Opfer. Und so haben die 3 Geschenke, die sie mitgebracht, schon auf eindrückliche Art und Weise Eigenschaften vom Messias gezeigt, nämlich König, Gott und Opfer. Das finde ich extrem faszinierend und auch wunderschön, eigentlich an der Geschichte bei der Geburt von Jesus. Jetzt haben wir Weihnachten aber wieder verlassen. Gut, ich muss euch hier noch schnell ein Spannungskrippenspiel zeigen. Man kann das auch so darstellen, ein Krippenspiel. Ist vielleicht auch nicht ganz richtig im jüdischen Kontext. Habe ich einfach noch zeigen. Genau. Im heutigen Predigtthema geht es um Freiheit. Das sind ja im Moment oder an der Themenreihe, wie wir zu tun auch, Jesus ungezähmt, wo man verschiedene Bilder, verschiedene Charaktereigenschaften, verschiedene Arten, wie Jesus auftreten ist, beleuchten. wo wir vielleicht ganz neue, ganz interessante Aspekte können sehen können an Jesus, wo wir vielleicht bis jetzt nicht haben geglaubt. Oder vielleicht wie ein Paradigma für uns von Jesus auflösen. Und heute geht es genauso um ein Paradigma, wo die fromme Elite zur Zeit von Jesus, die Pharisäer, hatten. Und wo Jesus ihnen dauernd wieder über den Haufen geworfen hat. Und für uns wollen wir kurz in eine Geschichte eintauchen, wo ein Zusammenstoss von Jesus mit den Schriftgelehrten der Pharisäer aufsteht. Und zwar Matthäus 12, 1-2. Dort steht: Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus: Sieh dir das an, was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Hier passiert aus der Sicht der Pharisäer etwas Skandalöses. Nachfolger von Jesus übertreten schamlos ein Sabbatgebot und Jesus verteidigt es auch noch. Sie brechen das Gesetz und verleiten vielleicht noch andere dazu, das auch noch zu machen und ihrem Beispiel zu folgen. Das geht doch nicht. Und so jemand, der von sich behauptet, er sei der Messias und die Typen sind Jünger. Aber warum regen sich die Pharisäer hier so auf? Was ist der Grund, dass sie derart bestürzt sind? Gut, Gott hat das Gebot gegeben, dass man am Sabbat ruhen soll, nicht arbeiten. Das ist klar. Aber wieso haben sie im Roten gedreht, wo die Jünger ein paar Ähren abreißen und Körner essen? Mir ist wichtig, euch den Hintergrund zu zeigen, warum es die Pharisäer so gehandelt haben. Und für uns müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichte vom Volk Israel. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein theoretischer Teil, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir die Sache eben richtig verstehen können. Und zwar 1430, genau, 1430 vor Christus sind Mose auf dem Berg Sinai von Gott nicht nur die 10 Gebote gegeben worden, die wir kennen, sondern es sind insgesamt 613 Gebote an Mose gegeben worden, die er in seinen Büchern aufgeschrieben hat. Wer das Alte Testament von euch kennt, der weiss, dass sich die Israeliten in den folgenden Jahrhunderten immer wieder von Gott abgewendet haben. Schließlich sind sie 597 vor Christus von den Babyloniern besiegt worden und in denen ihre Heimat verschleift worden. 539 vor Christus sind dann die Israeliten dort befreit worden und haben wieder zurück auf Israel reisen. Viele Juden sind aber in Babylonien geblieben oder sie waren für längere Zeit noch dort oder für immer eben dort geblieben. Der Prophet Esra, wo wir auch das Buch in der Bibel von ihm haben, der ist eine Zeit lang noch in Babylonien geblieben, ist aber nach 458 vor Christus von Babylonien in seine Heimat zurückgegangen und hat dort die Schule von den Sofrim gegründet. Der Sinn von dieser Schule war es, dass man intensiv über die 613 Gebote, die Moses am Berg Sinai von Gott hat bekommen, über die nachzudenken. Weil etwas war ganz klar, man wollte nie mehr in Gefangenschaft geraten. Und darum hat man die 613 Gesetze, die Mose bekommen hat, ganz genau einhalten. Es hat nie mehr Übertretungen dürfen geben, dass Gott einem wieder in Gefangenschaft gibt. Und so hat die Schule von den Sofrim die Gesetze Tag und Nacht studiert und sie haben eine grosse Anzahl von Gesetzeslehrern eingesetzt, für die Juden in diesen Gesetzen zu unterweisen. Ein paar Jahrzehnte später ist eine neue Generation von Sofrim gekommen und sie hatten eine glorreiche Idee. Sie haben nämlich gesagt, okay, wir unterrichten die Juden nicht nur in diesen 613 Gesetzen, sondern wir machen Zäune um die Gesetze herum. Und zwar Zäune mit neuen Gesetzen. Sie haben jedes Gesetz genau studiert von den 613 und haben dann zu jedem Gesetz noch zusätzliche Gesetze aufgestellt, die wie ein Zaun um die Gesetze waren. Ihre Idee dahinter war, es könnte ja sein, dass jemand vielleicht ein Zaungesetz bricht, aber dann hat er das eigentliche Gesetz von Mose noch nicht gebrochen. Und dann tun wir uns nicht versündigen und dann wird Gott uns auch nie mehr in Gefangenschaft führen. Und so sind sie in die Arbeit gegangen. Und die Arbeit ist etwa von 400 vor Christus bis 30 vor Christus gegangen und sie haben ganz eifrig haben die Schule von Sofrim neue mündliche Gesetze entworfen, Zaungesetze entworfen, die von allen Juden nachher müssen eingehalten werden mussten, die verbindlich waren für alle Juden. Ich habe noch ein Beispiel. Genau, das auch noch. Sie haben auch die Zaungesetze gemacht, genau. Ich habe noch ein Beispiel. Dreimal steht in den 613 Geboten, die Mose hat bekommen, dass die Juden nicht ein junges Geissli in der Milch von seiner Mutter kochen sollen. Der ursprüngliche Grund für das Gesetz von Gott war, dass er ihnen ein kananitisches Ritual verbieten wollte. Unter den Kananiter war es nämlich üblich, dass wenn ein Geissli, das erste von einem Geiss, auf die Welt kam, dass man es getrennt hat von der Mutter. Dann hat man die Mutter gemolken und anschließend hat man das Junge in der Milch von der Mutter lebendig gekocht. Und das war ihr Erstlingsopfer an ihren Götz Baal oder ihren Gott Baal. Und die Juden sollen das nicht praktizieren. Und darum hat Gott zu Mose gesagt, kocht nicht ein junges Geissli in der Milch von der Mutter. Der Moses hat die Anweisungen etwa 1400 vor Christus bekommen und aufgeschrieben. Inzwischen sind 1000 Jahre vergangen, es hat keine Kananiter mehr gegeben und das Ritual ist nie mehr praktiziert worden. Aber Zofim, die Schule von Zofim, wollte gleichwohl sicherstellen, dass das Gesetz nie gebrochen wird und haben sich überlegt, wie könnten wir Zaungesetz aufbauen um das Gesetz. Sie sind eigentlich darauf gekommen, okay, wir müssen einfach machen, dass Fleisch und Milch sich nie begegnen, dann kann man das Gesetz gar nicht brechen. Und so haben sie folgende Gesetze zum Beispiel aufgestellt. Ein Jod darf Fleisch und Milch nie gleichzeitig in einer Mahlzeit zu sich nehmen. Es müssen mindestens 4 Stunden dazwischen liegen. Weil es könnte ja sein, dass du Fleisch isst und Milch trinkst und dabei könnte das Fleisch von einem jungen Geissli sein und die Milch von seiner Mutter, du weisst es nicht. Und dann kommt es im Magen zusammen, vermischt sich dort und folglich hat man das Gesetz von Mose gebrochen und wird schuldig. Bis heute ist es so, dass es in Jerusalem koschere Restaurants gibt, wo man entweder nur Fleisch oder nur Milchprodukte serviert bekommt, genau aufgrund von diesem Zaungesetz. Oder ein anderes Gesetz war, Juden müssen 2 Geschirrsätze haben, eins für Fleischgericht und eins für Milchgericht. Weil es könnte ja sein, dass du am Mittag ein bisschen Käse isst und auch wenn du das Teller abwischst, könnte es sein, dass ein bisschen Käsereste am Teller bleibt kleben. Und am Abend isst du vielleicht Fleisch, dann bleibt das Käsereste am Fleisch hängen, die gehen zusammen in den Magen, es vermischt sich dort. Und dann könnte es ja sein, dass das Fleisch von einem Geissli war und der Käse aus der Milch von seiner Mutter. Und dann vermischt sich das und folglich hast du das Gesetz von Mose gebrochen und wirst schuldig. Orthodoxe Juden haben bis heute 2 verschiedene Geschirrsätze, nämlich eins für Fleischgericht und eins für Milchgericht. Zu den 613 Geboten, die Gott dem Mose gegeben hat, die Schule von Sofrin zum Teil nach Hunderte, Tausende neue Gesetze dazugefügt. Man hat 400 vor Christus angefangen und ist 30 vor Christus mit dem fertig geworden. Aber Achtung, es geht noch weiter. Nach der Schule von der Sofrim ist die Schule von der Tanaim gekommen. Und die Schule von Tanaim hat die Zaungesetze von der Sofrim angeschaut und gesagt, es gibt zu viele Löcher in diesem Zaun. Wir müssen neue Gesetze machen, einen neuen Gesetzeszaun um die Gesetze herum, dass man ja nicht irgendein Gesetz bricht. Zuerst haben aber die Schule von Tanaim die Gesetze von der Sofrim heilig gesprochen. Das heisst, sie haben über den Juden argumentiert, dass Gott dem Mose im Berg Sinai nicht nur die 613 Gebote gegeben, die er aufgeschrieben hat, sondern er hat dem Mose dort auch noch ein mündliches Gesetz gegeben. Und der Mose hat es auswendig gelernt, hat es dem Josua übergeben. Der Josua hat es den Richter übergeben, die Richter den Propheten. Und die Propheten haben die Gesetze schliesslich der Schule von der Sofrim übergeben. Und darum haben sie gesagt, man muss den Gesetzen von der Sofrim genau gleich gehorchen wie die 613 Gebote, die aufgeschrieben sind, weil sie kommen direkt von Gott. Der Paulus war übrigens ein Tanaim, und zwar ein sehr guter Tanaim. Er hat nicht nur die 5 Bücher Mose auswendig können, sondern er hat auch alle Gesetze von der Sofrim und Tanaim hat er auswendig können. Und so hat Tanaim noch einmal neue Zaungesetze aufgestellt, mündliche, und es hat bis 200 nach Christus gedauert und erst dann hat man auch die mündlichen Gesetze aufgeschrieben. Die Zaungesetze von Sofrim und Tanaim bilden zusammen die Mishnah. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist das Regel- und Gesetzeswerk bei den Juden. Und das ist hebräisch geschrieben und umfasst die kleingedruckte Ausgabe etwa 1500 Seiten. Jetzt ist aber genug mit diesen Zäunen und diesen Gesetzen. Mir ist aber wichtig, euch den Hintergrund aufzuzeigen. Weil nur wenn wir den Hintergrund wirklich begreifen, wie es zur Zeit von Jesus war, dann können wir besser verstehen, warum die Pharisäer so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Weil für die Pharisäer war klar, sollte ein Mann von sich behaupten, dass er der verheißene Messias ist, dann würde er aber dann ganz sicher die Mischna kennen und einhalten. Der Messias würde sich geradezu drinnen auszeichnen, dass er die Gesetze perfekt kennt und sie einhaltet. Das war ihr Paradigma. Für sie war es unmöglich, dass der Messias die Mischna, die sie so hingebungsvoll und aufopfernd erarbeitet haben, dass der die nicht respektieren würde. Und darum vorhin der Skandal im Bibeltext, wo wir davon gelesen haben, dass Jünger Ehre abgerissen und Körner gegessen. Weil Gott hat das Gesetz gegeben, dass man den Sabbat ruhen soll. Und dann haben sie Tausende von Zaungesetzen aufgestellt, was das genau bedeutet. Und unter anderem war es, dass man am Sonntag nicht arbeiten darf. Und wenn man Ehre abliest und Körner isst, dann ist das Ernten und Ernten ist Schaffen und das ist verboten. Und so hat man das Gesetz von Mose übertreten oder die Zaungesetze, die sie aufgestellt haben. Und das geht einfach nicht. Für Pharisäer ist es unmöglich, dass der Messias das machen würde und seine Nachfolger sowieso. An diesem Punkt möchte ich aber die Pharisäer ein bisschen weit in Schutz nehmen. Vielleicht habt ihr so gemerkt, obwohl es ein riesiges Regelwerk gegeben hat, dass sie sehr gläubige und sehr gottesfürchtige Menschen waren. Die haben es ernst gemeint mit ihrem Glauben und wollten wirklich möglichst heilig und rein vor Gott leben. Und darum haben sie ein bisschen euren Schutz genommen. Nein. Aber sie waren dermassen in ihrem Paradigma von Gesetzesgerechtigkeit gefangen gewesen, dass sie schlussendlich der Messias, der in den Schriften der Propheten angekündigt wurde, dass sie gepasst haben. Sie haben eigentlich genau gewusst, aufgrund der prophetischen Schriften, wie der Messias wird sein, wenn er wird auftauchen. Aber von lauter Gesetzesnebel und richtigem Handeln, dass sie vor Gott bestehen, haben sie tatsächlich die Erfüllung der Prophetie und die Ankunft des Messias verpasst. Ja, sie haben ihn später sogar verfolgt und ihn angeklagt. Ihr Problem war Angst. Angst vor Gott. Angst davor, dass sie Gott wieder strafen können. Und darum haben sie tonnenschwere Last von Gesetz aufgebaut und den Juden das auferlegt. Wie ein Beispiel von dem Geissli, jungen Geissli der Muttermilch so tragisch klar sehen kann. Das war eine gute Absicht, wo Gott den Juden hat das Ritual verboten hat. Er wollte ihnen sagen, hey, führt das Ritual bei euch nicht ein. Das haben die Kananiter für ihren Todgott Baal eingeführt. Folgt nicht ihren toten Götzen nachher. Kommt in meine Nähe. Bleibt bei mir. Ich meine es gut mit euch. Ihr seid jetzt genug lang in Gefangenschaft gewesen, in Sklaverei zu Ägypten. Bei mir findet ihr Freiheit und Frieden. Freiheit und Frieden, das war Gottes Absicht gewesen mit dem Verbot, das er aufgestellt hat. Aber die Angst vor Gott hat aus dieser Absicht mühsame und aufwendige Speisevorschriften für die Juden gemacht. Und glaubt mir, all die Tausende von Gesetzen waren für die Juden eine unglaublich grosse Last gewesen. Weil es hat so in jedem Lebensgebiet hat x Gesetze gegeben und normale Juden konnten manchmal überhaupt nicht mit der Frömmigkeit der Pharisäer mithalten. Und wenn man gewisse Gesetze übertreten hat, dann ist man auch schon mal aus der Gemeinschaft der Juden ausgeschlossen worden. Und wenn man in der Zeit schon ausgeschlossen wurde, war man isoliert gewesen, eine Katastrophe für das Leben. Die Schulen von den Sophrim und Tanaim gibt es heute nicht mehr. Oder jedenfalls nur unter diesem Namen. Weil Gesetzlichkeit und Regeln, die Menschen tonnenschwere Lasten auferlegen, die gibt es in unserer Welt auch heute noch und auch in christlichen Kreisen. Wenn ich manchmal mit meiner Mutter darüber geredet habe, so wie sie ihre Jugend ist aufgewachsen, mit was für Regeln und so, dann habe ich gemerkt, dass eigentlich jede Generation von Christen gefährdet ist, sich so ein System von Gesetzen aufzubauen, das man einhalten muss. Und das dauert schon die ganze Zeit. Die letzten 2000 Jahre hat man immer wieder so Gesetze gehabt. Und mich hat nicht interessiert, wieso dass so eine Gesetzlichkeit über all die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit ihre Schatten wirft. Und dabei bin ich auf interessante Fakten gestoßen. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe in den letzten 2000 Jahren, wieso es immer wieder so Gesetzlichkeit hat gegeben im Volk von Gott. Aber die letzten 100 Jahre habe ich noch spannend gefunden. Und zwar ist es so, dass die Welt nach dem Ersten Weltkrieg in eine tiefe Depression ist. Der Erste Weltkrieg war ein ganz grusiger Krieg, wo Menschen, Familien, ganze Nationen kaputt gemacht hat. Vielen Orten auf der Welt hat es riesen Hungersnöte gegeben, Krankheiten, die sich ausbreitet, und die Bevölkerung war enorm arm gewesen. Und unter den Christen ist im Ersten Weltkrieg ein grosser Pessimismus aufgekommen. Man war der Ansicht, dass die Welt total am Boden sei und dass es nicht mehr lange gehen könnte, bis Jesus zurückkommt. Die Welt ist nicht mehr zu retten und darum hat man als christliche Gemeinschaft nicht auch noch den Glauben verlieren. Und aus Angst davor, man könnte den Glauben oder sogar das Heil verlieren, hat man sich zurückgezogen aus der Welt und hat sich von den Nicht-Christen unterscheiden wollen. Das war ein Grund dafür, dass sich als Christ so viel nicht gehört und man sich nicht dieser Welt gleichstellen wollte. Für viele Christen war das eine riesengroße Last, dementsprechend zu leben. Und ich kann mir vorstellen, so viele von euch heute Morgen ein Lied von dem könnten singen. Ich habe Geschichten von Christen gehört, wo ihnen gesagt wurde, hör, wenn du ins Kino gehst und Jesus in dieser Zeit zurückkommt, dann nimmt er dich sicher nicht mit, weil man ins Kino nicht geht als Christ. Und wir sind dann gleich gegangen und geschwitzt haben in dem Film und den Film überhaupt nicht geniessen konnten, weil sie Angst hatten, dass Jesus genau während dem Film zurückkommen könnte. Oder letzten Sonntag hatte ich die Predigt zu tun und nach der Predigt sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, hey, das ist wirklich, wir haben genau so Sachen erlebt. Meine Mutter hat mir auch erzählt, wie sie und ihr Mann, wir haben gebaut und dann haben sie, ist es eine schöne Woche gewesen und es ist ganz schön durchs Heu herumgelegen am Sonntag. Und dann ist ein riesen Gewitter aufgezogen. Und dann hat sich überlegt, ja, gehen wir jetzt das Heu eintun oder nicht? Und es war wie klar gewesen, nein, als Christ geht man am Sonntag das Heu nicht eintun. Und dann hat es drin geregnet und sie eine Woche lang einfach ein Geschiss gehabt mit dem nassen Heu auf dem Feld draussen. Oder ich selber, ich bin mit meinen 41 Jahren ja noch nicht alt, aber auch ich habe als Kind immer wieder gehört, zum Beispiel im Lager, dass Rockmusik schlimm ist. Dass sie Rückwärtsbotschaften versteckt und die Beatles haben mit ihrem Blut dem Teufel umgeschrieben, dass sie Erfolg haben. Oder auch Jasskarten sind von Antichristen entworfen worden und darum soll man sich ja fernhalten von dem Spiel. Bibelverse mit Gericht, Strafe und sich aus der Welt fernhalten sind in dieser Zeit besonders stark gelehrt worden und man hat darauf geschaut, dass man dementsprechend brav lebt. Sätze wie, das macht ein Christ nicht, oder es denken die anderen von dir als Christ, dass du das machst, haben Hochkonjunktur gehabt. Und Achtung, ich will jetzt hier die Christen, die so gelebt haben, nicht verurteilen. Ich bin ja dann, nach dem Ersten Weltkrieg, nicht auf der Welt gegangen. Ich kann nicht nachvollziehen, was es für ein Umfeld und für ein Lebensgefühl war, wo die Christen in dieser Welt gelebt haben. Es geht mir nicht darum, sie zu verurteilen. Aber unser Auftrag heute ist, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und so können wir sicher sagen, dass ein Rückzug aus der Welt mit einem dazugehörigen Regelwerk einfach falsch sein und nicht die Werbung für die Kirche ist. Und viele Menschen haben heute immer noch so ein Bild von Gott und Kirche und das ist unglaublich schade. Viele Menschen, die mit Gott und Kirche nichts am Hut haben, kennen die Kirche in erster Linie dafür oder Gemeinden, was alles verboten ist und gegen was dass man alles ist. Kommen wir zurück zum Bibeltext und lernen von Jesus, wie er mit diesen falschen Gesetzen umgegangen ist. Jesus hat sich überhaupt nicht um die Zaungesetze der Sophrim und Tanaim gekümmert. Und er hat ihnen in der Geschichte mit dem Korn und der Ähre eine Stelle aus dem Propheten Hosea zitiert. Und die Pharisäer als gläubige Schriftgelehrte haben natürlich die Stelle auswendig gekannt. Er hat ihnen gesagt, Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Wenn wir den Hintergrund der Pharisäer in Bezug auf die Tanaim und Sofrim-Gesetz kennen, dann fällt uns auf, dass Jesus in seinen drei Wirkungsjahren immer, ihnen immer wieder und den Juden immer wieder nachbringen wollte, dass es nicht darum geht, mit Taten und Gesetzlichkeit vor Gott gerecht zu werden. Und so ist er dauernd zum Gesetz umgegangen und hat mit dem zeigen, dass die für ihn und seine Jünger nicht maßgebend sind. Ja, er hat Pharisäer geradezu provoziert und ganz bewusst die Zaungesetze gebrochen, weil er auch den Wunsch hatte, dass sie zum Nachdenken kommen und von ihrem Weg umkehren können. Da gibt es die Geschichte zum Beispiel, wo er am Sabbat eine Aussetzung berührt und geheilt hat. Eine Aussetzung berühren, das war so etwas von verboten in den Sofrim und Tanaim Gesetz. Du bist selber unrein geworden, du hast ein riesiges Ritual durchlaufen, dass du wieder rein wirst. Und Jesus hat so eine Aussetzung einfach berührt und geheilt. Und noch am Sabbat, was auch verboten war. Oder das Gespräch mit der Samariterin im Brunnen. Das war so etwas von nicht erlaubt für Juden, dass sie mit diesen Ausländern von Samariter ins Gespräch gehen und schon gar nicht als Mann mit einer Frau ein Gespräch anfängst. Das war ein Gesetz bei den Sofrim und Tanaim unmöglich. Oder eben auch sonst eine Heilung am Sabbat, wo die Pharisäer durchgefallen waren. Es geht einfach nicht, dass man am Sonntag jemanden heilt. Das macht man nicht. Und so hat Jesus immer wieder ganz bewusst die Zaungesetze von Sofrim und Tanaim gebrochen. Jesus hat nicht mal gezögert bei diesen Geschichten. Er war völlig frei von religiösen oder gesellschaftlichen Gesetzen. Er war frei von Vorurteilen gegenüber Menschen, besonders gegenüber den Menschen, die von Gesellschaft waren, die beim Einhalten dieser Gesetzesregeln sowieso Mühe hatten und immer wieder versagt haben. Okay, wir sehen, Jesus will also die Gesetzlichkeit auflösen und den Juden und auch uns heute eine neue Freiheit bringen. Aber was heisst denn Freiheit und was bedeutet das genau? Heisst es jetzt die neue Freiheit von Jesus, dass alle Gesetze aufgehoben sind und dann kann man einfach leben, wie man will? Quasi lassen wir von niemandem etwas sagen und jetzt zeigen der Gesellschaft und auch der Gemeinde und der Kirche die lange Nase. Ich glaube, dass Jesus diese Frage wahrscheinlich erwartet hat und hat sie gerade selber in Matthäus 5 beantwortet. Er hat dort gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Ich denke, was Jesus der Pharisäer immer wieder sagen wollte, war das, Mann, die engstirnigen, banalen und kleinlichen Aufstellungen von Regeln und Gesetzen münden schliesslich nur darin, dass man Gott gegenüber sein Herz verschließt und ihre Selbstgerechtigkeit verharrt. Das führt dazu, dass ihr überheblich werdet, wenn ihr gut lebt, diszipliniert. Das führt dazu, dass ihr in ein Loch fallt, weil euer Leben nicht so gelingt. Ihr werdet nur noch darüber nachdenken, was andere Menschen von euch denken und in eine Menschenfurcht oder eben in ein Verurteilen von Menschen hineingeraten. Vergesst es, aus euch heraus könnt ihr niemals gerecht werden und ohne Schuld leben. Das ist die Botschaft für Jesus sein. Wir sollen das Gesetz mit seinen Forderungen bei ihm am Kreuz ablegen, weil wir schaffen es eh nie. Die Strafe, die wir eigentlich für unsere Sünden hätten verdient, hat er am Kreuz übernommen. Es geht um eine innere Veränderung vom Herz und nicht um ein äusserliches Gerechtwerden. Es geht zuerst in allererster Linie um unser Herz, wo er sich in unserem Verhalten sichtbar zeigt. Er lässt uns dazu ein, seine Vergebung anzunehmen und in dem Frieden in eine skandalöse Freiheit zu kommen. Eine Freiheit von Liebe, Barmherzigkeit, die andere Menschen nicht knechtet oder auf andere Menschen zeigt. Es geht nicht um ein gesetzliches Leben, für Gott zu gefallen, sondern es geht um eine Freiheit, für andere Menschen da zu sein. Das heisst eben nicht, dass alles einfach jetzt erlaubt ist und nicht mehr gilt. Aber es geht, es soll dort aufdecken, wo man aufgrund von Gesetzlichkeit Gott gefallen und nicht aufgrund von Nachfolge und von einem veränderten Herz. Und es noch Geschichte braucht, für das eindrücklich zu zeigen, was Jesus genau meint, dann jetzt zum Schluss mit euch noch eine Geschichte anschauen. Und zum Lukas 7. Und zwar steht dort: Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Das war für die Pharisäer schon wieder so eine skandalöse Situation. Die sündige Frau wischt Jesus mit ihren Haaren die Füße ab und küsst sie sogar. Offenbar kümmert sie sich überhaupt nicht darum, dass anständige Leute von ihr denken. Und Jesus hat sich überhaupt noch nie um das gekümmert. Bei ihm gibt es kein Ansehen von der Person. Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie es für die Pharisäer war oder für viele Menschen auf der Welt heute. Was sollen die Leute nur denken? Dieser Satz ist ein außerordentlich starker Motivator für die meisten Regeln und Vorschriften. Und eben ein Satz, den Jesus nicht gekannt hat. Der Pharisäer, der das alles beobachtet hatte, dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was es für eine Frau ist, die ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Erkennt ihr die Selbstgerechtigkeit im Denken von diesem Mann? Er war doch selber ohne Sünder und hat Vergebung nötig. Es ist ein Merkmal von Gesetzlichkeit, dass man auf andere herabschaut und auf sie zeigt. Interessant, wie die Geschichte weitergeht, ist aber, dass Jesus jetzt nicht fadengrad und ziemlich harsch reagiert, wie er es viel hat gemacht, der Pharisäer etwas hat gefragt, sondern hat geduldig Antwort gegeben. Offenbar hat Jesus gespürt, dass der Pharisäer offen für seine Worte war. Kannst du noch eins durchgehen? Genau. Ah, nein, doch nicht. Sorry. So, Simon, ich will dir erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Offenbar war Simon bereit, sich in seiner Haltung zu bewegen. Weil oftmals, wenn Jesus eine Sicht bei den Pharisäern korrigieren wollte und ihnen eine Frage gestellt hat, dann haben sie meistens geschwiegen. Aber Simon nicht. Und er wendet sich Jesus der Frau zu, die von vielen verachtlichen Blicken der Gäste ausgesetzt war. Siehe, diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Das sind alles normale Sachen eigentlich im Judentum, wenn man zu Besuch ist gegangen zu jemandem. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie mir dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind dir vergeben. Und darum hat sie so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander, was ist es nur für ein Mann? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Wer die Szene nicht versteht, der versteht wahrscheinlich auch nicht, was es mit Heiligung, mit Veränderung vom Herzen auf sich hat. Und er wird wahrscheinlich Jesus auch nicht verstehen. Dieser Jesus war wirklich frei gewesen. Er hat sich nicht um das gekümmert, was Leute haben gesagt. Er hat sich nicht um Religion oder falsche Gesetze gekümmert. Viele Menschen haben das nicht falsch gemacht. Sie haben mit dem Finger auf ihn gezeigt. Aber auch in dieser Geschichte hat sich gezeigt, wie Jesus so innerlich über all dem gestanden ist. Ein Gebilde von Regeln und Gesetzen ist natürlich in einem gewissen Mass einfacher. Weil man kann alle Menschen über die gleiche Karte sprechen und entweder ist jemand gut und passt in einen Rahmen oder eben nicht. Aber es fördert das Kontrollsystem und lässt Menschen sehr schwere Lasten auf. Und die Christen, die in diesem betreffenden Lebensgebiet alles im Griff haben, schauen verächtlich auf die anderen, die es schwerer haben. Aber was hinter den Kulissen passiert, im Verborgenen liegt, das interessiert niemand. Und das ist so falsch und heuchlerisch. Jesus geht es nicht um Fassaden. Jesus geht es nicht darum, dass du einen guten Christ abgibst, der mit seinem erlösten Lächeln alle anderen blendet. Jesus geht es nicht um deine Leistung und wie gut und diszipliniert du dein Christsein aufbaust. Jesus geht es um dein Herz. Jesus ist Liebe wichtiger als anpassendes Handeln. Und genauso können eben wirklich nach Regeln, können wirklich Menschen so ein Gesetzlichkeitschristsein führen. Ich habe aber in der Vorbereitung auch gemerkt, dass es nicht nur das Motiv für Angst gibt, dass man Gott möglichst gefallen will, ja nichts falsch machen, wenn man dann so Regeln entwirft. Ich habe auch gemerkt, dass es auch ein Motiv gibt, wenn man zum Beispiel möglichst heilig und gut leben will. Als wir vor 18 Jahren zu Thun unsere Jugendarbeit gegründet haben, waren wir wirklich mega motiviert gewesen, für Gott unterwegs zu sein. Wir haben gesagt, hey, wir geben das Beste und wir geben alles für Gott. Und wir wollen wirklich möglichst ein heiliges Leben führen. Und haben im Leitungsteam von der Kleingruppenleiter so Regeln aufgestellt. Ein Kleingruppenleiter raucht nicht. Ein Kleingruppenleiter trinkt nicht zu viel Alkohol. Hat keinen Sex vor der Ehe. Geht nicht mit den Freunden in die Ferien vor der Ehe. Und wir haben so ein Regelwerk aufgestellt. Aus der Motivation heraus, wirklich möglichst gut und hingebungsvoll zu leben. Und gleich darauf haben wir irgendwann gemerkt, dass das ein völlig falscher Ansatz ist. Wie man einfach darf kontrollieren und plötzlich passen Leute im ganzen Rahmen rein. Und es ist so eine Äußerlichkeit, so ein Rahmen, wo Leute nicht reinpassen oder eben nicht. Und wir haben gemerkt, dass es viel wichtiger ist, dass wir mit Leitern unterwegs sind. Und das heisst nicht, dass uns die Sachen nicht wichtig waren. Dann. Aber uns ist wichtig geworden, dass es zuerst um das Herz geht. Und vielleicht hat der Leiter irgendwo in einem Gebiet noch ein Problem, aber es ist genau gleich ein guter Leiter. Und wir haben gemerkt, dass es nicht darum geht, gewisse Regelwerke aufzustellen, sondern mit Menschen unterwegs zu sein und zu sehen, wie sich ihr Herz immer mehr kann verändern kann, wenn er mit Jesus unterwegs ist und nicht, dass er einfach strikt gewisse Regeln und Normen einhaltet. Und das ist ein riesiger Unterschied. Es kümmert dich dann nicht mehr darum, dass Menschen von dir oder über andere Menschen denken und du kannst in der jesusmässigen Güte und Barmherzigkeit auf andere Menschen zu und eingehen. Vor einer Woche, als ich in die Predigt hatte, habe ich unseren Leuten gesagt, dass sie mir wünschen, und das wünsche ich wirklich auch für euch hier in Wiedlisbach, dass ihr hier bei den Menschen im Dorf und bei den Menschen dafür bekannt seid. Seid ihr jetzt randständig, aber auch alle Leute, eure Nachbarn, mit den Leuten, die unterwegs sind, dass ihr als EFG dafür bekannt seid, dass man hier herkommen darf, zwar nicht nur, wenn man in einen bestimmten Rahmen passt, sondern dass man hier Liebe und Barmherzigkeit gespürt und Quellen aus dann auch sein Leben kann anpacken kann. Und noch mehr wünsche ich mir, dass nicht nur die EFG für uns bekannt ist, sondern dass alle Menschen, die Sonntag für Sonntag hier ein- und ausgehen, für das bekannt sind. Spürst du die Freiheit? Spürst du die Freundlichkeit und Güte, die dich Jesus anschaut und dich einlädt? Dein Paradigma von Gesetzlichkeit und vielleicht auch dein harte Herz abzulegen. Ist es vielleicht das neue Bild von Jesus, das dir auftut, das du vielleicht vorher so noch nicht gesehen hast? Wenn du merkst, dass du dich definitiv von einer falschen Frömmigkeit möchtest trennen, wo du dich selber vielleicht unter Druck setzt, dann komm doch heute zu Jesus, geh zum Kreuz und leg bei ihm das ab und empfang von ihm ein neues, ein weiches Herz, das voller Güte, Liebe und Wärme für andere Menschen ist. Wenn du heute merkst, dass du in einer solchen Gesetzlichkeit aufgewachsen bist und in deiner Kindheit und deiner Jugend vielleicht gelitten hast, dann ist vielleicht heute der Moment, wo du diesen Leuten kannst vergeben kannst, die dich so geprägt haben. Ich bin überzeugt, dass auch sie das aus grösster Teil sicher nicht aus bösem Willen gemacht haben, sondern einfach zu der Zeit Stand für Erkenntnis war. Vielleicht ist es dann schon noch dran, dass du vielleicht mal mit deinen Eltern oder einem ehemaligen Pastor oder einer Sonntagsschullehrerin noch ein Gespräch musst führen. Aber heute könnte der erste Schritt vor Vergebung sein. Oder hast du heute Morgen gemerkt, dass du dein Paradigma vor Gesetzesfrömmigkeit, wo du dauernd andere Christen nach ihrem Verhalten missest, musst über den Haufen werfen. Ich bitte dich, nein, fordere dich dazu auf, dass du heute Morgen den Entschluss fassest, dass du die Gesetzlichkeit ablegen willst. Entscheide dich dafür, dass du Menschen nicht mehr nach ihrem Äußeren, nach ihrem Verhalten oder gewissen frommen Maßstäben beurteilst, sondern vielmehr dich und dein Herz vor Gott prüfst. Steck ihm dein harte Herz und empfange von ihm ein weiches, barmherziges Herz. Vertraue darauf, dass Jesus schon mit diesen Menschen, die ihm nachfolgen, zur rechten Zeit an ihre Lebensgebiete geführt werden, wo sie Veränderung brauchen und wo sie angehen sollen. Gott hat alles im Griff. Du musst ihm nicht unter die Arme greifen und für Recht und Ordnung unter Christen schauen. Komm, wie du bist. Ich weiss, dass es euch hier in FG sehr wichtig ist. Und es ist wichtig, dass wir Menschen eben zu Jesus in die Nähe führen und in seine Freiheit führen und dass wir dann eben auch glauben, dass sie nicht bleiben, wie sie sind, sondern dass sie sich dann aus dem heraus können verändern. Und das Wachstum im Glauben, der Weg vor Heiligung, der ist individuell. Und ich kann es sein, dass jemand jahrelang mit der gleichen Sünde zu kämpfen hat, bis eine Veränderung eintrifft und jemand anderes hat vielleicht in einem anderen Lebensgebiet zu kämpfen. Jeder von uns muss sich immer wieder vor Gott prüfen, wie sein Herz von Jesus verändert ist worden. Und da wollen wir gnädig zueinander sein. Das ist Heiligung, das ist Veränderung vom Herz, wie es Jesus gefällt. Das ist gelebter Glaube, wo ich überzeugt bin, dass er in der heutigen Welt noch relevant ist. Wenn wir als Christen so unterwegs sind, dann werden Menschen in unserem Umfeld, egal ob es auf der Bühne, in der Nachbarschaft, Verwandtschaft, im Verein oder irgendwo, dann werden sie ein Hauslicht wahrnehmen und du kannst so zum Segen für deine Mitmenschen werden. Das ist der Weg von der Freiheit, wo ich gehen will und wo ich hoffe, dass auch dir der Weg so gehen will. Amen. Jetzt hören wir ein bisschen Instrumentalmusik oder einfach noch einmal ruhig werden, darüber nachdenken, dann schließe ich dann noch mit